Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Wie jeder weiß, ist das hier das Nirgendwo. So heißt dein neues Buch, Mike, dein neuer Roman, den man jetzt überall kaufen kann. Wir haben hier schon mal darauf hingewiesen und ich möchte dieses Buch jedem wärmstens ans Herz legen. Und man kann das Buch ja nicht nur lesen, sondern man kann dir auch beim Lesen zuschauen. Da gibt es ein paar Termine, die anstehen, ne?
Ja, es gibt eine ganz, ganz kleine, also Tour wäre übertrieben, aber es gibt so drei mehr oder weniger Handlungsorte aus dem Buch, die ich bereisen werde. Der erste Handlungsort ist das Posch Teckel in Berlin-Neukölln, ein sehr, sehr schöner Pub, der tatsächlich im Roman vorkommt. Und da werde ich am 28. April in der Reihe Peter und der Gast mit Peter Wittkamp, einem sehr lustigen Autor und Moderator, zu Gast sein. Und dann zwei Wochen später, am 10. Mai, bin ich in Gievenbeck, in Münster-Gievenbeck, also auch alte Heimat quasi. Und da lese ich im Fachwerk und begleiten wird mich Jerry Legere, der großartige kanadische Songwriter. Und am nächsten Tag sind wir dann in meinem Heimatdorf in Riesenbeck. Das ist zwischen Münster und Osnabrück in der Nähe von Ibbenbüren, zu Gast in einer Scheune bei einem mehr oder weniger Privatevent, zu dem man aber auch sich anmelden kann. Und da werde ich auch lesen und Jerry wird spielen. Das ist so die momentane Tour und dann kommen noch später Daten, aber die kommen dann eher so im Herbst.
Ja, wirklich aufregend. Ich weiß ja, wie es ist, zum ersten Mal aus einem neuen Buch zu lesen. Hatte die Erfahrung ja vor kurzem bei meiner Buchpremiere, die du ja moderiert hast.
Ich saß daneben.
Ich habe auch den April über einige Veranstaltungen noch vor mir mit diesem Buch Paranoia in Hollywood, meinem Sachbuch über das Hollywood der 40er Jahre und den Beginn des Kalten Krieges. Und zwar werde ich am 8. April in Halle sein, am 16. April in Wetzlar, am 18. April in Mannheim und am, ich glaube, 26. April in Wien, also auf jeden Fall Ende April in Wien. Also wenn ihr da Lust habt und in diesen Städten seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Aber damit genug der Veranstaltungshinweise. Wir sind jetzt ja im Grunde Kollegen von diesem Live-Performer, würde ich sagen, jetzt wo wir auch unsere Tour-Erfahrungen haben. Denn Bruce Springsteen ist auch wieder auf Tour, hatte seinen Tour-Auftakt vor einigen Tagen in Minneapolis, also in der Stadt, die jetzt in den letzten Monaten so sehr in den Medien war, weil die aggressive Grenzschutzbehörde ICE die Stadt eingenommen hat, kann man durchaus sagen, in paramilitärischen Zuständen. Und darüber hat Springsteen ja auch sein Protestlied Streets of Minneapolis geschrieben. Es ist also alles andere als ein Zufall, dass diese Stadt jetzt zum Premierenort seiner neuen Tour wurde. Er hatte die Tour, wie er dann erzählt hat bei dem Konzert, die Tour war wohl auch gar nicht so geplant. Also er hatte wohl gar nicht vor, jetzt in diesem Frühjahr wieder aufzutreten in den USA. Aber die dramatische politische Lage hat ihn dann dazu inspiriert, dazu ermutigt, ihm das Gefühl gegeben, er wird gebraucht, gerade in einer Stadt wie Minneapolis. Und da habe ich mir auch also Ausschnitte von diesem Konzert angeschaut, diesem Tourauftakt, die ich schon wirklich sehr eindrucksvoll fand. Er hat wieder mit einer politischen Rede begonnen, die dann aber sehr toll, effektvoll, musikalisch, dramatisch inszeniert war, weil diese Rede, also er kommt auf die Bühne, alles ist dunkel, nur ein leichter Scheinwerfer auf ihm und er spricht, ne, über Hoffnung statt Angst, Demokratie statt autoritärer Herrschaft, Rechtsstaatlichkeit statt Gesetzlosigkeit und am Ende sagt er dann Peace, not War. Und dann mit diesem Wort War beginnt dann auch der erste Song. Und das ist dann eben auch der Song War. Also dieses Wort War wird dann auch die erste Note des Songs. Und auf einmal ist die Bühne hell erleuchtet, man sieht die gesamte E Street Band und alle spielen dann diesen Klassiker, diesen Soul-Klassiker aus den 70er Jahren. Das fand ich sehr, sehr toll und sehr effektvoll. Hast du das auch gesehen, Mike?
Ich habe tatsächlich nur den Anfang gesehen des Konzertes, wo er wieder diese Rede gehalten hat, von der ich dachte, ich kenne sie schon. Deswegen habe ich dann tatsächlich nicht weiter gehört und geschaut. Ich bin ja nicht so ein großer Fan des Werkes von Bruce Springsteen, wie du weißt, und bin dann relativ schnell ausgestiegen. Aber ich finde es natürlich gut, dass der da gerade durchs Land zieht und die Leute mobilisiert. Und der ist ja, glaube ich, tatsächlich von dem Zielpublikum, was er hat, könnten da durchaus auch Leute dabei sein, die, sagen wir mal, eher auf der Trump-Seite stehen. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber ich finde es natürlich gut, dass er es macht und dass er die Kraft der Musik nutzt. Und wenn eine Musik Kraft hat, dann ja seine. Und das finde ich schon auf jeden Fall sehr, sehr toll. Mm.
Ja, ich kann das jedem empfehlen, diesen Auftakt sich bei YouTube anzuschauen. Den gibt es auch also ganz professionell gefilmt. Also der wurde dann auch von, also offiziell mitgeschnitten. Und wie also diese eröffnende Rede in den Song War übergeht und dann im fließenden Übergang als zweiter Song kommt dann direkt Born in the USA. Also das ist auch ein sehr also fantastischer, mitreißender Auftakt. Und Born in the USA ja auch ein großer Antikriegssong. Da ist es der Vietnamkrieg, der behandelt wird. Aber also, ne, das, also Springsteen stellt hier so das den Antikriegsfuror, das Antikriegssentiment total ins Zentrum dieser Tour scheint es. Jetzt hat man ja bisher nur dieses erste Konzert, aber das wird ja sicher, das Programm sein, das er jetzt spielt. Er hat auch andere Protestlieder wieder ins Programm aufgenommen, zum Beispiel American Skin 41 Shots, den er ja Anfang der Nullerjahre geschrieben hat, nachdem ein unbewaffneter schwarzer Mann von der Polizei erschossen wurde. Also ein Lied, ne, das also absolut nichts von seiner Dringlichkeit verloren hat. Er spielt Streets of Minneapolis, also seinen neuen Protestsong. Er beendet die Konzerte wieder, wie er das auch in Europa getan hat letztes Jahr, mit Chimes of Freedom von Bob Dylan. Also das Protestsentiment ist ganz im Zentrum dieser Tour. Und ich bin sehr gespannt, also die jetzt zu verfolgen, was für Veränderungen in der Setlist kommen, wie er das ja so häufig tut, wenn dann ein bisschen was hin und her geschoben wird, andere Songs aufgenommen werden. Aber das war schon mal ein sehr beeindruckender Auftakt. Ja, eine andere Legende, die auch ein sehr aufregendes Frühjahr, ein sehr geschäftiges Frühjahr hat, ist natürlich Paul McCartney, der letzte Woche seine neue Single veröffentlicht hat, den ersten Vorboten zu dem neuen Album, dem ersten neuen Album in 6 Jahren. Das Album wird heißen The Boys of Dungeon Lane und das Lied heißt Days We Left Behind. Und da scheint Paul McCartney ja sehr in einem... Ich will gar nicht Nostalgie sagen, aber er scheint ja sehr zurückzublicken, ne, auf seine frühesten Jahre, die Kindheitsjahre, das Leben in Liverpool, das Leben vor den Beatles, die Zeit, als er John Lennon gerade kennengelernt hat, ne, das scheint ja der Moment zu sein, an den er sich jetzt gerade, also er ist ja auch jetzt schon 83, 84, ne, also jetzt, dass er sich an diese prägende, ganz frühe Zeit so lebhaft erinnert. Das ist wirklich was sehr Berührendes, finde ich.
Ja, es ist schon interessant. Ich meine, er ist ja schon länger obsessed mit seiner eigenen Vergangenheit, aber das sind wir ja alle. Also mit seiner Vergangenheit sind wir alle obsessed, glaube ich. Also spätestens ja seit der Beatles Anthology in den 90ern. Und bei ihm ging das auch zu der Zeit los, dass er dann auf Platten öfter mal zurückblickte. Die Platte danach hieß dann damals Flaming Pie, wo ja die Legende erzählt wird, wie es dazu kam, dass die Beatles wurden und so heißen. Das kommt in dem Titelsong vor und es gibt noch andere Songs auf der Platte, wo er sich an die Freundschaft mit John Lennon erinnert. Und danach war das immer mal wieder Thema, natürlich auch in dem Song Early Days, später auf der Platte New von 2013 war es ein großes Thema, wo er auch schon so zurückblickt und dann eben so sagt, naja, alle Leute glauben, sie könnten diese Geschichte erzählen und wüssten, was wie passiert ist, aber sie waren ja alle gar nicht dabei, aber ich war dabei. Bin eigentlich der Einzige, der dabei war und der noch lebt und der das erzählen kann. Also da hört man natürlich und merkt man natürlich auch, dass er natürlich auch sich seine eigene Geschichte so ein bisschen zurückholen will vielleicht, die über Jahrzehnte von sehr vielen anderen Leuten in Büchern und Artikeln und so weiter erzählt wurde und jetzt geht er noch weiter zurück und das ist eben genau die Zeit, die er vielleicht dann als besonders anrührend erlebt oder als besonders prägend erlebt, die Zeit, bevor er ein Prominenter war, die Zeit, in der er tatsächlich gelebt hat und noch niemand sich groß um ihn geschert hat, sondern er war einfach ein Junge und er hat seine Erfahrungen gemacht und er ist durch Liverpool gelaufen, in den Feldern vor Liverpool rumgelaufen und an der Mersey Shore hat er Vögel beobachtet und solche Dinge. Und die Dungeon Lane war halt der Ort, von dem aus man quasi in die Felder und an die Mersey Shore kam, wo er dann mit seinem Vogelbestimmungsbuch gesessen hat und sich Vögel und so weiter angeguckt hat. Das ist schon ganz interessant. Und auch interessant ist, dass diese Dungeon Lane nicht mehr zur Mersey Shore fährt, weil dazwischen der John Lennon Flughafen sich jetzt befindet. Also auch in gewisser Weise hat man da auch schon wieder diese Imagine all the people, die da jetzt rumfliegen. Und jedenfalls, man merkt halt so, dass, also natürlich lässt ihn das nicht los, ist ja klar. Also würde mich auch nicht loslassen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass er ja immer schon jemand war, also selbst als er als junger Mann jemand war, der Songs gesungen hat, die auf eine lang vergangene Ära hindeuteten. Also man denke an die ganzen Music Hall Songs und so, die er schon früh durch seinen Vater verinnerlicht hat. Also da kommt viel zusammen. Er hat schon ein sehr spezielles Verhältnis zur Vergangenheit, sowieso auch zur musikalischen Vergangenheit und der neue Song, natürlich auch dadurch, dass seine Stimme, wie wir alle wissen, nicht mehr die kräftigste ist, sondern brüchig geworden ist, kriegt das natürlich noch so einen ganz besonderen Charme, wenn er sich jetzt an diese Tage und an diese Zeit erinnert. Also man merkt natürlich, dass das ein alter Mann ist, der da singt, aber das ist, finde ich, durchaus schön inszeniert von dem ja von mir nicht unbedingt geschätzten Produzenten Andrew Watt. Ich bin gespannt, wie das wird auf so einer Albumlänge, wenn man diese Stimme so hört und vielleicht auch die Watt-Produktion hört, ob mich das dann stört oder nicht. Bei diesem Song hat es mich jetzt tatsächlich nicht gestört. Ich fand, es war eine sehr schöne und stimmungsvolle ein sehr stimmungsvolles Einläuten des, wie es ja vielleicht auch sein kann, letzten Paul McCartney-Albums, das wir vielleicht bekommen zu Lebzeiten. Also das letzte ist, wie du eben schon sagtest, fast 6 Jahre her. In 6 Jahren wäre er dann 90 oder so. Also weiß man nicht, ob da dann noch was kommt. Aber es ist schon anrührend, das muss ich sagen. Wobei es ja immer noch diese These von mir gibt, dass dieses Album noch einen Nachklapp bekommt, weil er ja, glaube ich, 25 neue Songs aufgenommen hat und auf dem Album sind jetzt, glaube ich, wie viel sind da jetzt drauf? 14 oder so. Also von daher sind noch 11 übrig. Wir werden sehen.
Ich muss sagen, ich habe noch nicht so ganz reingefunden in diesen Sound. Also wie du schon sagst, die Andrew Watt-Produktion und ich finde es ein bisschen schade, dass dann die, sag ich mal, die brüchige, gealterte Stimme nicht, wie man das zum Beispiel von den American Recordings von Johnny Cash, von Rick Rubin produziert kennt. Ne? Das habe ich jetzt häufiger gelesen, dass dieser Vergleich gemacht wurde. Das ist so ein bisschen wie Paul McCartneys Version sozusagen davon, von dieser stripped-down, akustischen, nachdenklichen, gealterten Geschichte. Und da, finde ich, ist dann Andrew Watt schon zu präsent in der Produktion oder die Stimme ist dann doch sehr mit Effekten beladen, ist mein Eindruck. Und da, das finde ich ein wenig schade. Kannst du das verstehen oder geht dir das einfach ganz anders?
Ja, ich würde also diese Johnny Cash-Analogie auch nicht ziehen wollen. Also erstmal finde ich, dass Johnny Cash natürlich erstmal ungefähr ein Jahrzehnt jünger war oder sogar noch mehr, teilweise sogar anderthalb Jahrzehnte oder 2 Jahrzehnte jünger war als McCartney, als er diese American Recordings gemacht hat und schon irgendwie eine stärkere oder markantere Stimme hatte, als McCartney sie jetzt noch hat. Und natürlich ist das irgendwie ein Problem, wenn jemand wie McCartney, der der ja nicht nur einfach ein sehr, sehr toller Komponist war, sondern eben auch zusätzlich die Möglichkeit hatte, diese Vielseitigkeit, die er als Komponist hat, auch stimmlich immer übertragen zu können und also das auch alles singen zu können, was er da komponiert hat. Ne? Also wenn man sich, weiß ich nicht, eine Platte wie Abbey Road anhört, also mir würde keine Gesangsperformance im Pop einfallen, die beeindruckender ist als die von der Vielseitigkeit, die er da auf der Platte hat oder so, oder auch auf dem weißen Album oder so. Und da denke ich halt natürlich schon, wenn einem das fehlt auf einmal, dann was passiert dann? Wie geht man damit um? Und dass er gleichzeitig aber ja auch keiner ist, der auf sowas wie Authentizität setzt, sondern eben Popkünstler, der öfter mal mit seiner Stimme Verfremdungssachen gemacht hat. Man denke an die Platte McCartney 2, aber man denke auch an die Sachen, die er zum Beispiel mit Ryan Tedder gemacht hat, von denen ja der eine Song, den viele nicht mögen, Foo You, auf Egypt Station gelandet ist, dieser Platte von 2000, weiß ich gar nicht, wie, 15, 16, irgendwie so um den Dreh, weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, 18 war es, 2018. Das sind so, also so Marker, das hat er immer gerne gemacht und ich finde es eigentlich auch verständlich und gut, dass er das macht, weil er ist ja gleichzeitig jemand, der vielleicht zu diesem Alter auch gar nicht so doll steht. Also auf Early Days, dem Song auf New, klingt er tatsächlich noch ein bisschen brüchiger als jetzt, 13 Jahre später. Also wo ich so das Gefühl habe, okay, das ist vielleicht auch nicht das, was er will, also das so ganz auszustellen. Er ist ja eigentlich keiner, ist ja kein Confessional Artist, ist keiner, der sich ausstellt, sondern was er dann ausstellt, ist eben das, was er ausstellen will. So wie er auch immer nur das erzählt, was er erzählen will. Er ist kein zuverlässiger Erzähler, er ist auch kein zuverlässiger alter Mann in dem Sinne, sondern jemand, der dann doch eben eitel genug ist, dass er das zum Teil auch vielleicht kaschieren will. Und so diese Idee, mit dieser Stimme zu spielen, finde ich erstmal bei dem einen Song jetzt nicht schlimm oder so. Ich weiß nicht, ob mich das auf Albumlänge, wie gesagt, ob ich das da nerven würde. Aber ich finde das in der ist doch durchaus geschmackvoll, wie das gemacht ist hier. Aber tatsächlich, also ich würde jetzt nicht so darauf zielen, der einfach nur noch mit der Gitarre und er ist nicht Johnny Cash, wird er nie sein. Er ist auch nicht Bob Dylan, er ist auch nicht der, also das ist halt alles, das ist schon ein ganz anderes Tier, würde ich sagen. Die Platte The Boys of Dungeon Lane kommt ja am 29. Mai in die Läden. In sehr vielen unterschiedlichen Variationen, in weißem Vinyl und grünem Vinyl und pinkem Vinyl. Und ich habe Grünes bestellt, um das mal zu sagen. Ja, also ich kenne auch schon Leute, die mehrere Farben bestellt haben, aber so weit geht es bei mir nicht. Also mir reicht eine Farbe, mir reichen dann auch die Songs, glaube ich.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Thundercat. Distracted heißt es. Thundercat ist ein virtuoser Musiker, ein virtuoser Bassist, ein Jazz-Bassist, ein Soul-, ein Funk-Musiker, ein Pop-Musiker, wie wir ihn auf diesem neuen Album Distracted auch hören. Thundercat heißt Steven Bruner, kommt aus L.A., also ist Teil der sehr lebendigen, aufregenden Jazz-Szene aus Los Angeles, ist ein enger Freund und Vertrauter von Kamasi Washington zum Beispiel. Die kennen sich schon, seit sie Kinder sind auch zusammen zur Schule gegangen und haben sich da in der Jazzband der Schule auch nochmal zusammengefunden und wurden protegiert von Gerald Wilson, dem Jazz-Trompeter, der also schon in den 40er Jahren in L.A. Jazz gemacht hat, der mit Sarah Vaughan und Billie Holiday und Dizzy Gillespie gespielt hat. Also das ist eine Verbindung in die wirklich legendäre Ära des Bebop, zu der dieser Thundercat eine Verbindung hat. Und er war über viele Jahre ein Musiker, der mit ganz verschiedenen Leuten gespielt hat. Er hat zum Beispiel auch in der durchaus harten Rockgruppe Suicidal Tendencies gespielt, aber er hat dann auch für Erykah Badu Bass gespielt. Er hat mit Kamasi Washington und Terrace Martin eine Jazz-Combo unter anderem gegründet, die dann ja auch Teil von Kendrick Lamars Album To Pimp a Butterfly waren 2015. Dafür wurde er auch für einen Grammy nominiert, Thundercat. Also ein ganz vielseitig interessierter, virtuoser Musiker, der dann auch mit dem elektronischen Produzenten Flying Lotus ganz eng zusammengearbeitet hat, der auch seine Alben produziert hat, denn eigene Alben hat Thundercat dann auch veröffentlicht. 2011 ging das los und hat da schon ziemlich schnell dann aber gezeigt, dass er eigentlich wirklich ein Pop-Musiker irgendwie auch ist, auf seine Spaced-Out-Weise. Also sehr geschmeidige, sehr funky, sehr soul-y Musik. Mein liebstes Album von ihm ist das Album Drunk von 2017, wo dann auch Leute wie Kendrick Lamar zu hören sind, wo aber auch Michael McDonald zu hören ist. Also das zeigt dann auch durchaus seine Liebe, seine Nähe zu 70er Jahre, geschmeidigem Soul, zu durchaus auch Soul-Varianten, die man von weißen Musikern kennt. Also da hat Thundercat überhaupt keine irgendwie Berührungsängste oder Probleme mit, sondern das embraced er auch. Ein ja sehr charismatischer, gewitzter Nerd, der häufig einen Pikachu-Rucksack trägt oder früher getragen hat, der auch als Videospiel- und Science-Fiction-Fan bekannt ist, also der sich verschiedenen Nerdy-Hobbys sehr leidenschaftlich hingibt. Der auch einige Schicksalsschläge in den letzten Jahren hat erfahren müssen. Sein Freund und musikalischer Partner, der Rapper Mac Miller, ist 2018 gestorben. Die beiden haben auch häufig zusammengearbeitet. Auch auf diesem neuen Album Distracted, was jetzt erscheint, ist Mac Miller noch zu hören. Also da hat Thundercat auch nochmal alte gemeinsame Aufnahmen auf dieses neue Album genommen. Also ja, ein sehr faszinierender, besonderer Künstler, der mir wirklich sehr sympathisch ist und dessen Musik ich sehr, sehr gerne immer gehört habe. Wie geht's dir mit Thundercat, Mike?
Ja, also gerne habe ich das nicht gehört. Mich hat das immer sehr überfordert, das kann ich sagen. Also es gibt schon Sachen von ihm, die ich sehr gerne mag. Also es gibt so Songs, die so in diesem Spiritual Jazz Soul Umfeld sich befinden. Aber dann gibt es auch so weirde Zappa-Momente bei ihm und dann Yachtrock und alle möglichen Dinge, sodass ich dann irgendwann immer denke, ich muss jetzt abschalten. Also ich kann dann nicht mehr als 3 Lieder oder 4 Lieder von ihm am Stück hören, dann ist meine Festplatte voll. Das ist, oder mein Arbeitsspeicher, weil ich weiß schon gar nicht mehr. Na, jedenfalls, also da müsste ich einen USB-Stick irgendwo anschließen oder irgendwas oder eine Prozesserweiterung oder so. Aber jedenfalls, da ist bei mir Schluss tatsächlich. Und manchmal habe ich muss mich immer daran denken, daran erinnern, was Jeff Tweedy mir mal gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man alles kann, ist es keine Kunst mehr, sondern nur noch eine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe das Gefühl, dass Thundercat manchmal zu wenige Entscheidungen trifft und zu viel zulässt und dadurch die Songs und seine Musik so überladen ist, dass das der Musik nicht oder den Tracks nicht unbedingt gut tut. Ich finde tatsächlich auf jeder Platte, auch auf Drunk, die ja damals tatsächlich, wann war es, 2017 oder so, irgendwie allgegenwärtig war, die auch dieses tolle Cover hatte und wo man so dachte, wow. Ich finde auf jeder Platte irgendwas, was mir gefällt, aber ich finde keine Platte, die ich gerne ganz durchhöre. Und ich finde von daher Distracted, also so abgelenkt irgendwie, vielleicht sogar der richtige Titel für eine Thundercat-Platte oder für alle Thundercat-Platten, weil ich das Gefühl habe, dass das eben genau das Problem ist, dass es immer zu viele Sachen gibt, die einen ablenken und nicht dahin kommen lassen, wo man vielleicht eigentlich hin will, nämlich dahin, dieses Album und einen Mut zu entwickeln, in dem man dieses Album hören kann. Den gibt es oft für mich nicht. Und das ist auf der neuen Platte durchaus auch wieder so, wobei natürlich der Schauwert, will ich mal sagen, schon sehr, sehr groß ist. Also diese Virtuosität, die wird da ja auch sehr deutlich ausgestellt, nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Mitstreitern, wo man so das Gefühl hat, wow, also da kann wirklich jemand alles. Aber ich finde tatsächlich die Tracks am besten, die entweder ein Zentrum haben, also die irgendjemanden haben, wie zum Beispiel Mac Miller, der deswegen auch also mit seinen Raps, die man hier bei einem Song noch hören kann, die ja eben ja schon älter sein müssen, She Knows Too Much heißt der Song, wo man das Gefühl hat, der hat so eine Präsenz, dass er diesen Track irgendwie eint oder dass der so zusammenhält. Oder es sind Tracks, die tatsächlich Thundercat alleine gemacht hat, ohne viele Mitstreiter. Die gefallen mir auch sehr gut. Und bei den anderen Songs, die so ausufern, bin ich oft etwas, habe ich ja eben schon gesagt, etwas überfordert. Das geht schon beim ersten Song los, der irgendwie mit so einer aufsteigenden Bassfigur beginnt. Candlelight heißt der. Und dann denkt man so, es wird so smooth, Soul, aber dann kommt auf einmal kommen so Keyboards oder sowas rein, wo man so denkt, wo sind wir jetzt bei Soft Machine oder was ist das jetzt? Das klingt wie Mike Rutledge Keyboards aus den frühen 70ern oder so und man denkt so, ah, Hilfe, nein! Und dann, also das macht mich fertig tatsächlich. Also das ist so verspult, dass ich, und das als erstes Stück so, wo man denkt, das ist 2,5 Minuten lang und man hat schon das Gefühl, man hat 3 Marathone gelaufen oder so. Oder die Ohren zumindest. Man selber vielleicht nicht, aber die Ohren sind schon, naja. Also gut, aber dir scheint es da anders zu gehen, vielleicht weil du auch Musiker bist und da vielleicht noch etwas tiefer einsteigst. Aber für mich als Hörer ist es tatsächlich oft überfordernd.
Nee, aber das verstehe ich schon. Also ich kann dem schon, also so klingt es mehr abgewinnen als du, aber ich würde auch sagen, das ist der Faktor, der Thundercat davon abhält, wirklich richtig tolle Alben zu machen, dass er sich dann doch immer wieder dazu hinreißen lässt, zu viel zu machen, zu viele Noten zu spielen, zu ausufernd oder zu virtuos zu sein, zu verspielt zu sein. Das geht mir schon ähnlich. Ich finde auch, dass Candlelight, der erste Song, das ist natürlich schon ein Statement, mit diesem Song zu starten und mit dieser Überforderung und dieser Überflutung an Noten zu starten. Auch nicht mein liebster Song. Ich mag aber das, was danach kommt, also die Suite von No More Lies, She Knows Too Much, I Did This To Myself, also die nächsten 3 Lieder, die finde ich alle sehr, sehr stark und sehr gelungen. Die sind ja auch alle mit Mitstreitern, also mit Kevin Parker im ersten Song von Tame Impala. Und die beiden ergänzen sich auch sehr gelungen, finde ich. Also man hat da diesen tollen Drum-Sound von Kevin Parker, also diesen wirklich tollen, super produzierten, sehr erdigen, groovy Beat, tolle, funky Bassläufe, diesen Yachtrock-Disco-Sound, der mir schon sehr gefällt, und das hat ein sehr tanzbarer, sehr mitreißender Track, den ich wirklich sehr, sehr gelungen finde, No More Lies. Und das geht dann über in She Knows Too Much, den du auch schon erwähnt hattest, wo Mac Miller zu hören ist und auch ja ein eher zurückhaltender, also so 70s-Funk, man muss ein bisschen an George Clinton oder so denken, auch mit so sehr gut platzierten Bläsermomenten, und dann Thundercat, der ja immer in diesem schönen, luftig leichten Falsett singt. Also Thundercat ist ja nicht nur Bassist, sondern er ist auch Sänger, und wo er als Bassist dann vielleicht sich mitreißen lässt, zu viel zu machen, zu viele Noten zu spielen, ist er als Sänger dann ja in der Regel ein sehr zurückgelehnter, sehr entspannter, in einer schönen Kopfstimme so vibender Musiker, was mir dann sehr gut gefällt. Und auch I Did This To Myself mag ich sehr, der darauf folgende Song, wo man auch wieder diese ja durchaus emotionale Kopfstimme hat. Und dann aber auch immer so recht lustige Texte. Also Thundercat ist ja auch wirklich ein sehr alberner Zeitgenosse, ne? Also diese musikalische Virtuosität wird dann bei ihm ja durchaus gebrochen durch diese ja fast schon so comedyhaften Momente, ne? Wo man dann sehr deutlich merkt, er nimmt sich nicht ernst oder er hat Spaß, ne? Es geht wirklich darum, Spaß zu haben und ein bisschen albern zu sein und Musik fast so ein bisschen wie so eine Comedy-Routine.
Does Humor belong in Music, hat ja schon Frank Zappa gefragt, und da sind wir dann auch schon wieder genau da. Ich mag komischerweise, also ich verstehe das, dass, also diese Songs haben wirklich einen hohen Schauwert, und also ich mag vor allem von denen tatsächlich She Knows Too Much. Und gleichzeitig, also dass er diese ganzen oder sehr viele dieser Features, also wo ihn Leute begleiten oder mit ihm zusammenarbeiten, an den Anfang der Platte stellt, finde ich auch irgendwie interessant, weil das natürlich auch wieder so ein Überwältigungsding ist. Guck mal, ich habe mit dem und mit dem und mit dem. Wobei der Song, der mir dann fast von diesen am besten gefällt, den hast du jetzt gar nicht genannt, ist nämlich Funny Friends mit A$AP Rocky, wo der so eine justice-hafte, so einen justice-haften Sound hat teilweise, weil so ein bisschen mehr Platz ist, der so spacey ist, eine klare Fokussierung auf einen Refrain. We're friends until the end. Das gefällt mir ziemlich gut. Das ist ein Song, der bei mir gut funktioniert. Und was mich natürlich interessiert, ist, wie du denn die Zusammenarbeit mit den Lemon Twigs findest, von denen du ja großer Fan bist. Da sind ja auch gleich zwei dabei.
Ja, das hat mich auch riesig gefreut. Also ich wusste zuerst gar nichts davon, aber dann kam der erste dieser Songs, What Is Left To Say, heißt der. Und da, also, ne, wenn dann diese Akkordfolge und diese Melodiefigur kommt, also da erkennt man dann sofort, da müssen doch die Gebrüder D'Addario ihre genialen Finger im Spiel gehabt haben, und so ist es dann ja auch. Und das sind ja durchaus Brüder im Geiste, merkt man dann. Also Thundercat und die Lemon Twigs, beide also Riesenfans der 70er Jahre, alles virtuose Musiker, die alles, was sie sich nur vorstellen können, auch musikalisch umsetzen können. Und das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Ich finde, dass die Lemon Twigs dann hier so eine Klarheit ist vielleicht das falsche Wort, weil es dann ja doch sehr, sehr komplex ist, also was die Harmonien angeht, und sehr unerwartet, was die Akkordfolgen angeht. Aber es löst sich dann hier doch, finde ich, sehr schön auf in einem Popsong, und es ergibt dann am Ende Sinn bei allen sozusagen harmonischen Umwegen, die da auf sehr künstlerische Weise genommen werden, hat man da dann einen sehr, einen Song, der sehr über die Akkorde funktioniert und über die Melodien funktioniert, und wo so die Performance der Instrumente nicht im Zentrum steht, wie das bei Thundercat ja durchaus der Fall ist manchmal. Deswegen, das hat mich schon sehr überzeugt, muss ich sagen. Und ich mag auch den anderen Song, wo man die Lemon Twigs hört, sehr. Ja, für mich eine sehr, also unerwartete Verbindung, oder ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Aber wenn man es dann hört, dann finde ich, ist es doch irgendwie zwingend. Ging es dir anders?
Nee, ich mochte es schon auch, wobei mir der zweite Song, wie heißt der, Pozole oder so, ist, glaube ich, so ein Maisgericht oder sowas, mit diesen Beach Boys-Harmonien, und der etwas reduzierter ist, tatsächlich besser gefällt. Also wo ich so das Gefühl habe, dass das funktioniert bei mir besser, während der erste, na, das ist halt schon auch wieder so Yachtrock oder so in der Richtung, Softrock und so, den fand ich schon etwas anstrengend, aber natürlich durchaus. Ich habe auch die Lemon Twigs, erkennt man natürlich sofort. Das ist schon war. Es gibt sehr wenige Stücke, auf denen niemand dabei ist, die er quasi alleine gemacht hat mit seinem Produzenten Greg Kurstin, den wir auch vielleicht nochmal erwähnen müssen, der ja unter anderem auch Egypt Station von Paul McCartney produziert hat, wo wir dann auch schon wieder einen Full Circle haben, aber auch Adele und alle möglichen anderen Leute natürlich. Und aber die ich tatsächlich am liebsten mag, nämlich der eine I Wish I Didn't Waste Your Time, was eher so ein Confessional Songwriting Ding ist. Das ist, glaube ich, mein liebstes Stück auf der Platte. Und dann ein anderes, wo ich aber nicht weiß, ob ich das Stück mag oder ob ich einfach froh bin, dass es nicht der Sting-Song gleichen Namens ist, Walking on the Moon. Das sind tatsächlich so die Stücke, wo ich das Gefühl habe, ja, da ist so eine Konzentriertheit und vielleicht auch so eine Songorientiertheit, wo es nicht darum geht, irgendwas auszustellen, sondern wo es tatsächlich darum geht, eine Melodie zu haben, einen Text zu haben, und das irgendwie sehr kompakt ist. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut.
Genau, die beiden mag ich auch besonders gerne. Walking on the Moon, vielleicht mein Lieblingslied von dem Album, ein ganz melancholisches, sanftes, schönes Lied mit auch einer wunderbaren Gesangsperformance. Und eine, ja, Melancholie, eine Traurigkeit, die da so durchscheint, die ja auch ein großer Teil, also seit dem Tod von Mac Miller vor allem, ein großer Teil auch von Thundercat ist, auch also bei dem vorigen Album It Is What It Is von 2020, da hat das auch schon eine, ja, da war diese melancholische Stimmung auch immer zu finden. Aber ja, ich verstehe deine Einwände, und es geht mir hin und wieder auch so, aber ich glaube, dass dann für mich die Stärken doch deutlich überwiegen, und deswegen, wenn ich jetzt hier in Sternen denke, oder ich frage dich erstmal, Mike, wie viele Sterne gibst du Distracted?
Das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, dass du immer noch so viel findest, liegt natürlich auch daran, dass es 15 Tracks sind auf der Platte, ne? Also wo ich auch wieder sagen würde, ja, hätte er mal 5 weniger gemacht. Aber gut, Aber ich komme tatsächlich auf sehr, sehr gute 3 Sterne.
Okay, ja, nee, da, also da gehe ich natürlich höher. Ich möchte sogar bis auf 4 Sterne gehen. Ich würde sagen, knappe 4 Sterne. Aber die Höhen dieses Albums, finde ich, sind dann doch zu hoch. Und sie sind auch zu besonders, denn es klingt ja wie nichts anderes, finde ich. Also es ist wirklich so eindeutig ein Thundercat-Album. Und das ist also diese Originalität, diese Eigenwilligkeit ist dann für mich auch ein Wert an sich, dass ich dann doch auf die 4 Sterne gehen will.
Naja, eigentlich klingt es schon wie was. Es klingt wie, als wäre in den 70er Jahren auf einem LA Freeway ein Zappa-Fan mit einem Steely Dan-Fan und einem Parliament-Fan zusammengestoßen. Und die Autoradios liefen noch und die Autos waren kaputt. Aber gut, lassen wir das.
Ja, ich meine, besser lässt sich Thundercat nicht zusammenfassen.
Ja, 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 ja.
Wir nehmen ein paar Songs in die Playlist auf Rolling Stone Weekly auf Spotify. Dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen von diesem Album Distracted von Thundercat. Wir nehmen auch Paul McCartneys Single Days We Left Behind in die Playlist. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Mike, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.